Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, auch mit mir, aber auch mit euch. Ich würde gerne nochmal beten, ihr könnt aber einfach sitzen bleiben und bequem auf euren Stühlen mitbeten. Vater im Himmel, du siehst uns, wie wir hier in diesen Gottesdienst gekommen sind. Du weißt, was uns bewegt, was wir brauchen. Unser Leben gerade steht und du kannst uns bewegen durch dein Wort. Du kannst durch dein mächtiges Wort Menschenleben verändern und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Amen. Genau. Funktioniert die PowerPoint? Ja, genau. Ihr habt als Gemeinde was auf dem Herzen und das ist, dass alle Menschen, und zwar alle Menschen, universell alle Menschen Liebe, Heimat und Sinn bei Gott finden. Und wie das geschehen soll, wie ihr diese Heimat sein wollt, wie ihr Sinn geben wollt und wie ihr Liebe von dieser Liebe ein Zeugnis geben wollt, dafür habt ihr euch eine Gemeindekultur überlegt und im Prinzip so Adjektive euch rausgesucht, so 4 Stück, die da gut zu passen, die eure Kultur prägen sollen. Ihr wollt gemeinschaftlich sein, ihr wollt lebendig sein, ihr wollt inspiriert sein und ihr wollt wegweisend sein. Und ich werde heute darüber predigen, wie es uns als Christen gelingen kann, wegweisend zu sein. Wie es euch, und da möchte ich euch Anstöße geben, wie das gelingen kann, was das heißen kann. Und genau. Ich weiß nicht. Genau. Ihr habt es noch ein bisschen genauer formuliert. Wir möchten die Menschen sehen, lieben und ihnen von Jesus erzählen. Und genau, das ist so, wie ihr euch wegweisend vorstellt. Und das finde ich tatsächlich richtig spannend, weil, und da werde ich nachher noch darauf zurückkommen, gerade dieses Sehen und Lieben, das was Besonderes ist. Und wenn ihr Wegweiser sein wollt, da ist mir ein Bild zu eingefallen. Und zwar, wenn ich bei Schocks bin und da gerade lerne für irgendeine Prüfung, die im Vikariat ansteht oder fürs Examen, da war ich des Öfteren auch mal bei der Oma Margret Schock unten in der Wohnung, um dort zu lernen, weil es oft mit den Kindern oben trubelig zugeht. Und da gibt's ein sehr stilles Örtchen, also nicht da, wo ich dann lerne, sondern dann wirklich das stille Örtchen, was ich dann aufsuche. Und da hängt ein sehr bekanntes Bild, was viele von euch vielleicht auch kennen aus ihrer Jugend, vielleicht seid ihr auch damit auch groß geworden, die ältere Generation. Das ist ein Bild, da ist auch ein Wegweiser drauf zu sehen und das ist das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Wer kennt es denn? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja, die meisten, es sind schon eher ältere Leute. Also man erkennt es vielleicht auch nicht so gut. Naja, es gibt auch jüngere Leute, ich kenn's ja auch, ich bin auch noch jung, also ich fühle mich zumindest sehr jung noch. Und der breite und der schmale Weg, das ist natürlich angelehnt an den Spruch von Jesus, dass der Weg ins Verderben breit ist und der Weg zum Leben sehr schmal ist. The Highway on Hell, das ist der linke Weg, den man da sieht, der ist sehr breit und One Way Jesus ist sehr schmal, der führt auf der anderen Seite hoch. Und wenn man genau sieht, sieht man auch den Wegweiser. Können den alle erkennen? Das ist dieses rot-schwarz gestreifte Ding und da geht's dann so in die Richtung und in die Richtung. Auf der linken Seite, da führt der Weg, der breite Weg an den ganzen Versuchungen und an den ganzen Gelüsten der Welt vorbei, bis es irgendwann im Kriegsfeld endet, die Menschen sich abschlachten und dann kommt die Hölle. Die rechte Seite zeigt uns, wie Menschen auf dem Weg, auf dem schmalen Weg gehen, an der Kirche vorbei, in die Sonntagsstunde, zur Zeltmission, an grünen Auen vorbei, ins Himmelreich, ins goldene Jerusalem, wo das Lamm ewig regiert. Ein sehr starkes Bild. Ein radikales Bild. Es gibt auch noch ein radikaleres Bild. Es gibt im jüdischen Kontext auch das Bild von der Messerklinge, auf der man läuft. Und das ist dann der Weg zum Leben, der Gang auf der Messerklinge. Und auf der einen Seite fällt man in die Unterwelt und auf der anderen Seite fällt man in die Unterwelt. Also es ist wirklich ein radikales Bild, dieser Weg zum Leben, wo uns dieser Wegweiser auch hinzeigen will. Und die andere Seite, von der wird er wahrscheinlich warnen. Ich finde, dieses Bild hat eine tiefe Weisheit, die ich gar nicht in Abrede stellen will. Und zwar, dass unser Leben existenziell immer vor der Entscheidung steht, wollen wir unser Leben mit oder ohne Gott leben. Das ist, glaube ich, die tiefe Botschaft von diesem Bild. Und die spricht mich auch selber an, aber trotzdem möchte ich jetzt etwas provozieren gegen dieses Bild. Und zwar, finde ich, macht es uns dieses Bild ein bisschen zu leicht, wie das ist, Wegweiser zu sein. Zum einen, erstens, die Wege von uns Christen sind durchaus individueller, als dass sie von in die Kirche führen, erstens, dann in die Sonntagsschule, dann zur Zeltmission, wo wir dann als evangelikaler Prediger landen und dann über grüne Aue ins Himmelreich hinaufsteigen. Ich glaube also, dass jeder von uns eine ganz eigene individuelle Geschichte mit Gott hat und dass jeder seinen eigenen Weg geht und dass diese Wege sehr unterschiedlich sein können und eben nicht so einfach an diesen einzelnen Stationen vorbei. Das ist das Erste. Zweitens glaube ich, dass die Wege Gottes verborgen sind und es manchmal gar nicht so leicht fällt, erstens darauf zu weisen, hier ist die richtige Richtung für dein Leben und da gehst du lang und dann wird es dir gut gehen. Die Erfahrung mache ich als Seelsorger oft. Da steht man oft vor den Problemen der Menschen und denkt, wow, ganz schöner Brocken. Und dann ist das Nächste, dass ich selber auf meinem Lebensweg als Christ die Erfahrung gemacht habe, es geht mal mit Gott links rum, dann rechts rum, dann 10 Schritte rückwärts, dann läuft man vielleicht auch noch rückwärts gegen eine Wand, fällt hin, steht dann wieder auf und dann weiß man wieder, man ist auf dem Weg. Die Wege Gottes sind manchmal auch verborgen und auch nicht so klar. Und das Letzte, was mich tatsächlich auch ein bisschen an dem Bild stört, wo ich es auch hinterfragen würde, ist, dass es hier auf diesem Bild keine Verbindung zwischen links und rechts eigentlich geben sollte. Und ich glaube, das entspricht nicht der Art und Weise, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist und wie Jesus selber durchs Leben mit Menschen gegangen ist. Ich bin der Überzeugung, dass Gott in Jesus Christus die tiefste Gottlosigkeit für uns durchdrungen hat, auf sie zugegangen ist, sie aus dem Tod gerissen hat. Das ist meine Überzeugung als Theologe und als Christ. Und dazu muss man als Christ oder kann man als Christ auch mal auf die andere Seite und dort Menschen zu begegnen. Ich meine, wie sollen wir denn auf alle Menschen zugehen, wenn wir uns auf unserem schmalen Weg begeben und wir gar keine Berührung mehr zu diesem breiten Weg haben? An diesem Punkt gibt's verschiedene Auffassungen theologisch, aber ich bin der Meinung, dass wir uns nicht abschotten sollten als Christen. Genau. Deswegen ist meine Frage, die mich bewegt hat, wollen wir wirklich in diesem Sinne Wegweiser sein? Oder wie geht das richtig? Wollen wir moralische Wegweiser sein, die zu den Menschen auf der Straße, die sich auf die Straße stellen und sagen, hier geht's zum Weg zum Leben, aber eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu ihnen haben? Wie geht es? Und weil ich nicht auf die Schnelle wusste, wie das geht, habe ich in meine Bibel reingeguckt, die ich auch heute mit dabei habe, und habe einen Text gefunden, wo nirgendwo das Wort Weg vorkommt, weil das Wort Weg kommt der Bibel 340 Mal mindestens vor. Das habe ich über ChatGPT rausbekommen. Aber es geht trotzdem um die Frage oder kann uns helfen, dieser Bibeltext, wie wir Menschen wegweisend sein können. Und den möchte ich euch gerne vorlesen. Vorher vielleicht noch eine kurze Hinführung. Wir befinden uns mit dem Bibeltext in Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8. Jesus ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren und hat seinen Heiligen Geist auf die Jünger gegossen. Dann konnten die plötzlich in Zungen reden. Alle denken, hey, was ist mit denen los? Sind die betrunken? Und dann hat Petrus die erste Predigt gehalten vor allen Menschen, wo sich dann etliche Leute, ich glaube es waren 3000 Leute, sich zu Jesus bekehrt haben. Und an diesem, in diesem Kontext, in dieser Aufbruchsstimmung, die auch noch im Ungewissen steht, irgendwie befinden wir uns jetzt mit diesem Bibeltext, den ich euch jetzt gerne vorlese. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt, das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Worte der Heiligen Schrift. Versetzen wir uns mal in diese Situation hinein. In diese Situation eines gelähmten Menschen. Der liegt im Bett morgens und kommt nicht hoch. Er kann nicht aufstehen alleine, er wartet. Er wartet und wartet und wartet so lange, bis da jemand vorbeikommt, ein Bekannter oder zwei, vermutlich braucht es dann gleich zwei Leute, die vorbeikommen, die ihm die Klamotten anziehen, die ihn hochnehmen, vielleicht auf einer Bahre zum Tempel tragen, davor absetzen, damit er das machen kann, um seinen Lebensunterhalt noch irgendwie verdienen zu können, um zu betteln. Um Almosen zu erbitten. Und das macht er dann den ganzen Tag. Die Sonne prallt auf ihn runter. Oder vielleicht ist er auch ab und zu im Schatten. Aber egal. Den ganzen Tag lang sitzt er dann da, bettelt, hat dann ein bisschen Geld. Die Leute holen ihn wieder ab abends. Er kann sich nochmal was mit denen zu essen kaufen. Kann was essen. Hoffentlich am Schluss des Tages. Und dann wird er wieder in sein Bett gelegt. Liegt dann da. Ist erstmal satt. Und weiß schon, was am nächsten Tag passiert. Er steht auf. Nein, er steht nicht auf. Er bleibt erstmal liegen, wartet, 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 bis seine Freunde wiederkommen, ihn abholen. Und so geht es dann jeden Tag im Prinzip. So stelle ich mir das zumindest vor, dass das so läuft, weil der Mensch ist eben angewiesen auf andere. Und dieses Leben dieser Person mit diesem notwendigen, immer gleichen Ablauf hat mich an ein Bild erinnert, was ich letztens selber durchlebt habe. Wir sind mit meinen Schwiegereltern sind wir in der Schelmenklinge gewesen. Da wart ihr bestimmt auch schon mal, oder? In Lorch, ja? Richtig schön da, vor allen Dingen jetzt im Mai. Und da gibt es so einen Glaskasten, da ist so ein Rad dran, das wird vom Wasser bewegt. Und dann wird im Glaskasten so ein Mechanismus im Prinzip bewegt, wo eine Kugel immer hochgepumpt, hochgehoben wird, hochgelupft wird, dann rollt die im Zickzack runter. Und wird wieder hochgehoben, läuft im Zickzack runter, wird wieder hochgehoben, läuft im Zickzack und so. In diesem Mechanismus bewegt sich immer diese Kugel in diesem Glaskasten. Und ich habe gedacht, krass, das Leben von dem Gelähmten ist ja eigentlich genauso. Das bewegt sich in diesem eingesperrten Rahmen, wie in einem Glaskasten, immer mit dem gleichen Mechanismus. Ziemlich lame. Lahm, das Leben eines Gelähmten. Aber ich glaube nicht nur von diesem Mann, der ein Handicap hat, der gelähmt ist, der angewiesen ist auf andere, ist das Leben gelähmt, sondern ich glaube, dass Menschen ohne Gott und ohne Jesus gelähmt sind. Richtig gelähmt, nicht laufen können. Und wenn wir da als Wegweiser stehen, und das ist mein Punkt jetzt, dann bringt es denen nichts, weil die gar nicht, die stecken in einem Glaskasten fest und können gar nicht laufen. Die können nicht mal laufen, die sind quasi nicht in der Lage zu laufen und einen Weg zu gehen. Und was bringt es denen, wenn da ein Christ steht und einen moralischen Wegweiser gibt? Und religiösen Wegweiser auch in der Hinsicht, ja. Also Menschen ohne Gott sind nicht nur orientierungslos ohne Weg, sondern sie sind lahmgelebt, haben ein Handicap. Und wenn Jesus im Neuen Testament so oft Menschen heilt und begegnet, die ein Handicap haben, dann sind die ausgeschlossen vom Leben. Und ich glaube, das ist auch ein Sinnbild dafür, wie es vielen Menschen ohne Gott geht. Wie es vielleicht auch dir jetzt gerade geht. Ich weiß es nicht. Und die einzige Erwartung, die dieser Mann dann in seinem Mechanismus, in seinem Glaskasten hat, ist dann quasi, dass da immer wieder das Geld nachkommt, wie bei der Schelmenklinge das Wasser immer wieder das Rad antreibt, damit der Mechanismus am Laufen erhalten wird, so erhofft sich der Gelähmte natürlich Geld, sieht die Jünger und das Einzige, was er sich erwarten kann noch, ist ja eigentlich voll krass, ist Geld. Hat er vergessen, was ihm wirklich hilft? Oder hat er es nie vermisst, weil er es auch noch nie hatte? Wie auch immer. Die Freunde und Gönner dieses Mannes, sie sind nur bereit, sie kommen ja in dem Text nicht vor, aber sie wird es ja geben, der kommt ja nicht alleine vor den Tempel, sind auch nur bereit, dieses System zu unterstützen, um ihn vor den Tempel zu setzen. Sehr spannend. Er könnte ja auch vielleicht in den Tempel rein, aber das war natürlich zu der Zeit nicht in Ordnung, dass jemand, der gelähmt ist, in den Tempel reingeht. Gelähmte galten nicht prinzipiell als unrein, aber sie galten als unfähig, im Kult mitzufeiern. Also die sind nicht fähig, vor Gott zu treten, können ja nicht laufen. Und so auch dieser Mann und seine Freunde und das ganze Hilfssystem, was diesen Glaskasten und das Murmelspiel am Laufen hält. Und die Jünger spielen dieses Spiel nicht mit. Und ich würde mir jetzt gerne die Jünger genau angucken. An der Oberfläche ist es erstmal komisch, dass die Jünger ziemlich normal unterwegs sind. Sie gehen in den Tempel, was ja eigentlich unnötig ist für Christen. Also oberflächlich tun sie all das, was normale Juden auch machen. Sie gehen in den Tempel, obwohl sie nach Paulus eigentlich wissen sollten, also Paulus ist da noch nicht bekehrt, aber später berichtet uns das Paulus, obwohl sie eigentlich wissen sollten, ihr Leib ist ja der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind nicht mehr angewiesen auf Orte, wir können überall Gott begegnen und zu ihm beten. Trotzdem gehen sie hier zur 9. Stunde, zur Gebetszeit der Juden in den Tempel. Ziemlich normal. Also, für mich schon mal ein Beweis dafür, dass es mit dem breiten und schmalen Weg nicht so leicht ist, weil wir Christen tatsächlich auch ganz normale Bereiche und Orte in diesem Leben betreten, wo Menschen eben beheimatet sind, wo sie vielleicht auch in Glaskästen gefangen sind und wir da Kontakt mit ihnen herstellen können. Ob das jetzt im Supermarkt, in der Bar, auf dem Marktplatz in Schorndorf oder am Bahnhof ist. Wir sind erstmal normal unterwegs, aber nur auf der Oberfläche. In der Tiefe sind die zwei schon richtige Jünger Jesu, die im Auftrag Gottes unterwegs sind. Und das sieht man daran, die sind zu zweit unterwegs. Das checken natürlich die Umstehenden nicht, aber als in Lukas 10 die 72 Jünger ausgesandt wird, sagt Jesus zu ihnen, ich sende euch immer zwei und zwei vor mir her. Und genau das machen Johannes und Petrus hier. Sie erinnern sich an das, was Jesus ihnen damals gesagt hat und machen genau das. Okay, Johannes, komm, wir gehen jetzt da in den Tempel und wir gehen im Auftrag Gottes dahin und gucken, was passiert. Wir lassen uns entsenden in die Welt. Und natürlich, was er übrigens auch sagt in Lukas 10, Jesus zu seinen Jüngern, es geht ohne, dass sie ohne Geldbeutel gehen sollten. Also die Möglichkeit, dem armen Gelähmten das zu geben, was er jetzt gerade will, was er erwartet, das haben sie nicht. Was machen sie dann? Sie gehen in den Tempel und sehen den Gelähmten. Es ist gar nicht so leicht, bettelnde Menschen richtig anzugucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ehrlich von mir berichten, ich laufe oft an bettelnden Menschen vorbei und weiß am Schluss gar nicht mehr, was mit denen eigentlich los sein könnte. Könnte ja alles Mögliche sein. Drogensucht, Alkoholismus, vielleicht sind sie gelähmt, vielleicht sind sie blind, vielleicht sind sie heimatlos, weil sie vom Daimler rausgefeuert worden sind, weiß es nicht. Aber oft weiß man es ja gar nicht so genau, weil man sich die Leute gar nicht mehr anschaut. Und Jesus sagt, wir sollen am Leid der Welt nicht vorbeigehen. Und das machen die Jünger genauso. Sie gehen nicht an diesem Gelähmten vorbei. Sie schauen ihn an. Sie nehmen ihn wahr mit seinem Problem. Und dann sagen sie, sieh uns an. Ich kenne das von mir als Papa. Wenn meine Kinder streiten, dann sind die manchmal so in ihrem Film drin, dass man die irgendwie in Kontakt herstellen will. Da muss man so einen Kontakt zu denen herstellen, weil sonst hören die gar nicht richtig auf einen. Das geht dann da rein und da raus und da muss ich meinen Sohn auch nehmen und ihm in die Augen gucken und sagen, hey, Paul, jetzt schau mich mal bitte an. Und dann macht er das auch. Hoffentlich, nicht immer, aber der Gelähmte hier an der Stelle, der sieht die Jünger an und wird persönlich mit denen konfrontiert. Und das ist ja auch spannend, wenn wir in diese Welt gehen und mal den schmalen Weg auch verlassen, um uns mal die Menschen anzugucken, die auf der anderen Seite sind, dann dürfen wir durchaus auch konfrontativ mit unserer Person denen gegenübertreten. Wie auch immer das uns gelingt. Aber vielleicht hilft es ja schon mal zu sagen, hey, hallo, hier bin ich, sieh mich mal an. Und gegen die Erwartungen haben die Jünger natürlich kein Geld dabei. Das habe ich schon gesagt, warum? Jesus hat seine Jünger ohne Geld auf den Weg geschickt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Sie haben nicht das, was der Arme erwartet. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist er erstmal auch ziemlich enttäuscht, als er hört, Silber und Gold habe ich nicht für dich. Aber sie haben was anderes dabei. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Liebe Skala, die Jünger Jesu haben den Namen Jesu dabei. Namen haben Macht. Wenn ich in einer Klasse unterrichte und da sind zwei ADS-Kinder dabei und die sind voll weg, passen nicht auf, laufen im Klassenzimmer rum, dann hilft oft nur noch das, dass ich denen ihren Namen sage. Manchmal hilft es auch noch, wenn man die so leicht an der Schulter packt und den Namen sagt. Also nicht fest runterdrücken oder so, sondern einfach sanft berührt und sagt, hey, Christopher, alles gut. Namen haben Macht. Und es gibt viele Namen, hier auf der Erde und im Himmel. Und es gibt einen Namen, den können wir immer anrufen. Nee, auf diesen Namen sind wir, manche von uns hier getauft und wissen, dass wir sogar zu diesem Namen gehören. Und diesen Namen Jesu sprechen die Jünger hier aus. Und der Mensch wird aufgerichtet. Da steht nicht nur aufgerichtet, da steht Egeiro, das ist altgriechisch und heißt, er wird auferweckt. Was völlig anderes, gell? Aufrichten, aufwecken. Der Mensch, der gelähmt ist, wird hier nicht nur aufgerichtet, damit er gehen kann. Er wird aufgerichtet, er wird auferweckt zu einem neuen Leben. Er kriegt völlig neue Möglichkeiten zu leben. und springt und singt und tanzt im Tempel. Und alle Menschen wundern sich, was da mit dem Namen Jesu passieren kann. Die Geschichte geht folgendermaßen weiter. Petrus predigt wieder, predigt im Namen Jesu, erklärt nochmal, warum das passiert, was jetzt hier gerade passiert. Dann stören sich die Sadduzäer und Hohepriester. Die Menschen wundern sich. Johannes und Petrus werden kurz eingetütet, kommen in den Knast, werden auch bald wieder entlassen, aber mit dem Befehl, bitte diesen Namen Jesu nicht mehr führen. Lasst es bitte sein mit dem Namen Jesu. Glaubt ihr, die machen das? Es fängt natürlich erst richtig an. Wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ganz stark ist der Vers in Kapitel 4, Vers 12. In keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden. Kein anderer Name ist uns gegeben im Himmel und auf Erden, den wir anrufen, zu dem wir gehören, weil es unser Identity-Marker ist. Kein anderer Name im Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir selig werden können. Finde ich mega stark, den Vers. Die Menschen damals kannten viele Namen. Die kannten nicht nur die Namen von den Leuten, die sie auf dem Markt treffen. Das war eine krasse Zeit. Die kannten die Namen von den Dämonen, die kannten die Namen von den Engeln, die kannten die Namen von den fremden Göttern. Die kannten die auch, haben denen auch durchaus Macht zugesprochen. So war es ja nicht. Und er sagt, Petrus, es gibt nur einen einzigen Namen, den ihr braucht, und der kann euch selig machen. Unter dem Himmel. Finde ich voll spannend. Finde ich richtig krass. Und der kann uns erwecken, uns neue Möglichkeiten geben. Wir wollen Wegweiser sein. Wir können wegweisend sein. Wir können Menschen lieben und sehen. Nicht an ihnen vorbeilaufen. Wir können ihnen von Jesus erzählen und mit dem Namen Jesu Christi konfrontieren und dadurch ihnen eine neue Möglichkeit geben zu sein. Aber dann sind wir keine Wegweiser mehr. Da sind wir viel mehr. Ich habe mal ein blödes Wortspiel gemacht. Wir sind Wegweiser, aber wir sind auch noch Gehilfen Gottes, beziehungsweise Gehilfen für die Menschen. Richtige Gehilfen für die Menschen. Menschen, die gar nicht wissen. Menschen, die gar nicht mehr wissen, wie man läuft, die vielleicht gar keinen Weg mehr vor Augen haben, die gefangen sind in einem Glaskasten. Unser Ziel als Jünger, als wegweisende Christen, ihr als wegweisende Gemeinde, ihr wollt, dass die Menschen zu Gott kommen, dass sie singen, springen und tanzen vor Freude, dass sie das lernen, vor Freude vor Gottes Angesicht leben zu können und endlich einen Weg zu finden. Nein, dass sie gehen lernen. Ich würde gerne mit euch beten zum Abschluss. Steht auf. Jesus Christus, du hast uns gehen gelehrt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir laufen dir hinterher, wir sind nicht mehr gefangen in diesem Leben, in irgendwelchen Glaskästen. Wir sind befreit von den Mechanismen, die uns runterziehen wollen, von Süchten, von falschen, toxischen Beziehungen. Du kannst uns aus allem befreien und wir können mit dir gehen. Dass du zu Menschen sprichst. Ich bitte, deinen Namen aussprechen dürfen, auf der Zunge bewegen und gerne und mutig aussprechen können, dass die Menschen von dir hören, die dich wirklich brauchen, die das Gehen verlernt haben. Ich bitte dich, dass du auch mit uns gehst. Im Namen Jesu Christi, ich bete für Christian Rauschling, dass du ihn heilst und gesund machst, dass er alles kriegt, was er braucht und von den Ärzten, aber vor allen Dingen von dir und dass du auch bei seiner Familie bist und ihnen Trost schenkst. Und ich bitte dich für alle Menschen hier, die jetzt das Gefühl haben, dass ihnen was fehlt im Leben und dass sie eigentlich nur eingesperrt sind und dass sie keinen Weg haben, auf dem sie gehen. Lehre du uns laufen. Amen.